Meine Lieben Zuhörer im Internet, seid mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Ich bin euer Pfarrer und Spiegel, evangelischer Pfarrer in Mistelbach in Niederösterreich. Und gestern habt ihr nichts von mir gehört, weil ich nicht in Mistelbach war. Deswegen war ich weg, weil sonst wäre ich ja da gewesen. Ist auch logisch. Wo war ich? Genau 202 Kilometer von hier auf Straßenweg entfernt gibt es der Stift Seitenstetten, wo es ist jetzt wieder ein Stift. Ein Stift ist ein römisch-katholisches Kloster, das ein bisschen besser dran ist, also früher. Früher waren Stifte Sachen, die nur für Adelige zugänglich waren. Das ist schon lang vorbei und dort waren wir. Und das hat noch der verstorbene Paul Weiland mit dem dortigen Abt ausgemacht. Und sind wir dorthin, also es ist ganz wunderschön renoviert alles. Sicherlich sehr schwierig zu erhalten, nebenbei bemerkt, aber also wirklich voll im Schuss, hat ein Gymnasium drinnen und so weiter und so fort. Also gut, Pfarrkonferenz war. Also ich dorthin und dann holt man sich im Klosterladen den Schlüssel ab. Ich nicht, weil ich war bei den Schwestern. Man hat mir erklärt, dass ich am besten doch zu den Schwestern passe. Und man dachte, gut, will ich mal positiv interpretieren, bin ich hinunter über die Klosterstiege und da ist so ein kleines Häuserl von den Franziskanerinnen, klingelst an und dann kommt so eine ganz kleine alte Dame auf dich zu und du sagst, wer du bist und so. Und sag ich, oh, kommen Sie mit, gehen wir ins Gästehaus. Und die Dame war wirklich klein, also die war richtig klein und sie ist auch noch ein bisschen kleiner geworden, offenkundig, ob ihres fortgeschrittenen Alters, aber total lieb. Gehen wir auf, da über die Treppen ins Gästehaus und dann schaut sie mich so ziemlich weit von unten an und sagt, Sie sind aber schon groß. Habe ich gesagt, ja, also ich bin 1,90 Meter und sagt sie mir, wissen Sie, jetzt machen wir Folgendes, jetzt gehen wir durch alle Zimmer durch und suche Ihnen das längste Bett. Also ich sag, Schwester, Sie sind so lieb, weil genau auf das habe ich nämlich gehofft. Und dann sind wir durch die Zimmer durch, dann habe ich Zimmer Nummer 5 gekriegt, das hat das neueste Bett. Und also ganz liebe Leute auf gut Deutsch, wirklich total lieb, cool drauf. Und was, das ist schon christlich. Christlich ist es, wenn du über deinen Horizont hinausschauen kannst. Das ist was ganz was Geniales. Also wenn man halt, ich weiß nicht, glaube ich, 1,60 Meter hochgeschätzt bist, dann sofort zu bemerken, hey, da kommt einer und der hat ein richtiges Bedürfnis. Also der ist eher lang quasi. Und mit dem suche ich gleich was für ihn passt, dass er gut schlafen kann. Das Hinausschauen über die eigene Empfindlichkeit. Also die Schwester braucht jetzt wirklich kein 2-Meter-Bett oder 2,10 Meter-Bett. Das würde sie sich drinnen verlieren höchstwahrscheinlich. Aber sie kann über ihre unmittelbare körperliche Erfahrung hinausblicken. Über ihren Horizont, über ihre Verfasstheit, das Gewesensein, die Aufmerksamkeit dem anderen Menschen gegenüber. Hat mir gleich total gut gefallen, habe ich gleich mit ihnen gescherzt. Das war einfach schön, verstehst du, wirst wahrgenommen. Das ist einfach total gut. Gut, sind wir auf, dann stehen die Pfarrer dort. Also ich muss das jetzt erklären, wie so eine Pfarrkonferenz funktioniert. Sie gehen vielleicht davon aus, dass das eine sehr würdige Sache ist. Nicht ganz. Also, weißt, wir sind eh dauernd würdig, also bis zum Abwinken. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie würdig wir sind. Und jetzt sind wir natürlich in einem römisch-katholischen Stift. Also die Wahrscheinlichkeit, dass unsere eigenen Gemeindemitglieder jetzt hier auftauchen, ist nicht so hoch. Generell evangelische wahrscheinlich dort nicht daheim sein. Und das heißt auf gut Deutsch, du kannst mal unwürdig sein. Das heißt, es wird pausenlos schmähgeführt. Der Witz rennt bis zum geht nicht mehr, der Schmäh rennt, jeder redet am Blödsinn. Und wir haben gerade einen ganz jungen Pfarrer in der Reißen gehabt, unseren Militärpfarrer, wo sich nämlich herausgestellt hat, das hat er jetzt verraten, dass der gar nicht so jung ist. Also der schaut aus wie 28. Er wird in 2 Monaten 40. Also das ist, ja, und das haben wir ihm nicht geglaubt, haben wir Schmäh geführt bis zum geht nicht mehr und ich zeige uns einen Ausweis und so, hat uns seinen Militärpfarrerausweis vom Bundesheer gezeigt und so, dass er da irgendwas Wichtiges ist, steht also wirklich sein Geburtsdatum drauf, haben wir natürlich weiter behauptet, ihn gefälscht und für einen Grad Schmäh kommt ein Benediktiner daher, ist leicht zu erkennen, schwarz, anzogen und so ein weißes Kragerl, so ein Klappkragerl ist das, das sind Benediktiner und wir führen da gerade Schmäh und der kommt gleich so voll strahlend auf uns zu und strahlt uns so an und wir haben ihn gleich ins Schmähführen also einbezogen, haben gesagt, er ist ein neutraler Zeuge, er kennt ihn nicht, er soll uns doch bestätigen, dass der nicht älter ausschaut als 28 und so, er war dann war schon ein bisschen okay, mitgemacht und ist er weitergegangen. Gut, es hat sich dann im Lauf des Tages herausgestellt, weil am Abend ist der nette, strahlende Herr wieder aufgetaucht, jetzt aber mit dem sogenannten Pektorale, das ist ein Kreuz auf der Brust. Und mit einem Kreuz auf der Brust läuft nur ein Bischof rum. Das heißt, sie können jetzt auch rumlaufen damit. Aber so ein richtig dickes, das dann meistens noch so ein bisschen hochgehängt ist, sodass so links und rechts, das hängt also nicht an der Kette selber, sondern das ist meistens so am Gewand eingehängt. Das ist in der Kirche, jeder Kirche auf der Welt, das Zeichen des Bischofs. Und ein Abt ist ein Bischof. Das wissen jetzt wenige, er ist kein Diözesanbischof, hat die Bischofsweihe, darf deswegen auch die Firmungen machen und so weiter und so fort und ist halt dort der Chef. Und uns begrüßt und erzählt und alles Mögliche, war total nett, dann ist er noch zum amtlichen Schmähführen dazugekommen. Ganz ein Lehrer. Und dann stehen wir noch draußen, ist er gekommen und uns gleich einen Aschenbecher gebracht, es war schon klar, also er ist jetzt der Chef, gell, und also wir dürfen gerne rauchen, aber er möchte keine Stummel finden, das war sofort völlig klar, hat er keine gefunden, das schwöre ich euch. Wir haben alles entsorgt natürlich, weil dort ist wirklich putzt, das muss man sagen. Also was mir immer irrsinnig imponiert an römisch-katholischen Klöstern, überhaupt allen Klöstern, also auch in Ägypten und so weiter und so fort, die sind immer extrem putzt, das schaut einfach alles gut aus. Da liegt nichts um, das ist organisiert, das ist gemacht. In Ägypten war es am ärgsten, da waren wir in einem Kloster drinnen, der koptischen Kirche, das liegt wirklich in der Wüste. Und du musst jetzt Folgendes verstehen, wenn du in Ägypten bist, du steigst aus dem Flugzeug aus und bist voll mit Sand. Also immer. Also es gibt nichts, was dort nicht voll mit Sand wäre, bis auf das Kloster. Ich weiß nicht, wie die das machen. Das ist putzt bis zum Letzten. Da ist kein Sand. Da wäre es überall Sand, nur dort nicht. Das ist so, was ist auch so eine Haltung. Also, dass an Dinge wertvoll sind, dass man das schon in Schuss hält, weil das ist ja alles ein geistlicher Bereich, nicht? Und das ist, du hast Respekt vor einem geistlichen Bereich, das ist wirklich voll cool. Und sagt, ja, es war da und dann gesagt, sagen Sie mal, machen Sie nicht was im Internet? Also ich drauf, ja, ein Podcast, sagt er, ja, habe ich mir gedacht, Ihre Stimme kenne ich ja. Also jetzt höre ich nicht, jetzt habe ich mit den Flüchtlingen so viel zu tun, aber ich kenne sie, das hat mir gefallen. Auch hier wieder ein Blick über die Grenze hinaus. Also sie haben dort auch WLAN eingerichtet, sie haben ein Gymnasium und so weiter und so fort, die sind ja voll drauf. Und ein ganzes Schippel junger Benediktiner ist da rumgelaufen, also weniger gelaufen. Gelaufen ist nur der eine, der war offenkundig der Religionslehrer, das war der einzige, den wir gesehen haben, der einen leichten Stress ausgestrahlt hat. Der hat anscheinend ein paar Stunden Religionsunterricht hintereinander hinter sich bringen müssen, da wirkt jeder ein bisschen mitgenommen. Der Rest war einfach richtig voll relaxed und gut drauf und da haben sie ihre Messen und so. Dann haben wir ja auch ihre Kapelle benutzen dürfen für die Morgenandacht heute. Ritterkapelle, irre schön. Ein Wahnsinn, uraltes Gebäude, das hat eine Kraft. Verstehst du, gestern habt ihr eine und ich sage euch was, so ein Gebäude, wo ein paar hundert Jahre lang drin gebetet wird, das hat was. Das irgendwie ist das so in die Wand drinnen. Ich weiß das auch nicht. Du gehst da rein und fühlst dich irgendwie wohl. Also wir haben es pausenlos verirrt, weil wir evangelischen Österreicher uns nicht vorstellen können, dass ein kirchliches Gebäude so groß ist. Wir waren der Ansicht, das muss jetzt aus sein. Das ist noch weiter gegangen und noch weiter gegangen und noch weiter gegangen. Bis wir dann endlich zum Speisesaal gefunden haben, das nämlich genau am anderen Ende. Und wir haben da ordentlich gegessen, sehr gute Verpflegung, wenn ich das sagen darf. Weil also allein für den Rückmarsch nur durch das Stift brauchst du eine gewisse Zeit. Auch dort hat mir einfach gefallen, über die Grenze hinausschauen. Und das war so eine Atmosphäre und die haben dann schon natürlich mitgekriegt, dass ein Schippel evangelischer Pfarrer dort und das war für die wieder nett und so. Es war einfach gut, weißt, das war so, es war richtig gut. Und jetzt das Gegenteil. Also wir haben natürlich am ersten Abend auch geredet, was wir jetzt eigentlich in unseren Gemeinden für Flüchtlinge tun. Dabei hat sich natürlich herausgestellt, dass wir sind so wenig, also gerade für die deutschen Zuhörer, wir haben ja nichts. Also zwei Gemeinden haben wenigstens irgendwelche Gästezimmer, die haben es vergeben. Ein Pfarrer, dessen Kinder schon erwachsen sind, ausgezogen sind, die haben zu viel Platz dort, die nehmen jetzt an auf. Und ansonsten also sind wir einfach viel zu klein. Also selbst der Abt dort hat erzählt, die haben dann als Notunterkunft halt ihre Turnsäle angeboten und da ist ihnen gesagt worden, herzlichen Dank, braucht man nicht, weil es ist klein. Also wir brauchen ganze Messehallen, also wir brauchen so viel, selbst, also Turnsaal ist ja nicht gerade klein, muss ich sagen, aber selbst das ist klein für uns, wir brauchen richtige Riesenräume. Und es arbeiten halt alle möglichen guten Leben, evangelischen, da in den diversen Organisationen mit, vom Roten Kreuz angefangen, über die Polizei, was ich unbedingt hochwürdigen möchte, weil die haben sie jetzt auch nicht leicht, das zu kolonisieren, dafür zu sorgen, dass da keiner durchtrat, dass diese, wenn es plötzlich, was weiß ich, 500, 600, vielleicht 1000 Leute vor dir hast, das musst du kennen. Also das musst du wirklich kennen, dass die dazu bringst, ruhig bleiben, da haben sie was zum Essen. Nein, sie brauchen nicht durchdrehen, jetzt sind wir ein bisschen ruhiger und so weiter und so fort. Das Leute sind, die sind nicht alle am Durchdrehen, weil die sind ja, haben ja irrsinnige Erlebnisse hinter sich. Also überall sind irgendwelche Evangelischen. Als Gemeinden können wir jetzt kaum was tun, aus dem einfachen Grund, weil wir es nicht haben. Also kennen wir nicht. Selbst also das Stift, das ist ja wirklich, also das ist richtig riesig, ist einfach zu klein. Also da haben sie gesagt, Dankeschön, brauchen wir nicht. Jetzt haben wir da geredet und da ist jetzt dann was ganz was Spannendes gekommen, weil es gegangen ist jetzt um Flüchtlingskontakte und da hat es halt dann geheißen, ja, das Wesentliche ist, dass man also irgendwie jetzt offene Augen hat, wo überhaupt welche auftauchen, dass man auch schaut, ob da Christen dabei sind, dass man die dann auch im Gottesdienst einlädt und dass man dann auch sagt, schauen Sie, da sind Christen dabei und so weiter und so fort. Und das war's. Und dann erzählt der Kloster Neuburger Pfarrer was ganz was Spannendes, und zwar ihre Geschichte, deswegen heißt es jetzt, und neues auch aus Teheran, der hat jetzt 2 Moslems getauft. Das stimmt gar nicht. Also das sind jetzt 2 Iraner, die gehören in Teheran einer Untergrundkirche an. Und wir haben ja jetzt eine Dame drin, die ist überhaupt mit einem Perser verheiratet. Und die kennt sich da ein bisschen aus. Und das ist gar nicht so selten. Also im Iran gibt es, also zumindest in Teheran sogar mehrere Untergrundkirchen. Da im Iran für Männer auf den Abfall vom Islam die Todesstrafe und für Frauen lebenslängliche Haft steht, also ich weiß nicht, wie lange man lebenslängliche Haft in einem iranischen Gefängnis ist, ich glaube nicht so lang, sind die nicht getauft. Das ist total ein faszinierendes Phänomen. Die treffen sich völlig im Geheimen, das sind offenkundig nur so Geschichten mit einer Wohnung und so, und da gibt es einen und da, und die sind, wir kennen einander auch oft überhaupt nicht, und feiern da Gottesdienst und so weiter und so fort und oben mal alles halt, sind aber nicht getauft. Weil sie im Notfall, wenn sie erwischt werden, da ist die Geheimpolizei anscheinend irrsinnig dahinter, dann immerhin noch sagen können, na, sie haben sich nur mit dieser blöden Religion da hier irgendwie beschäftigt, aber sie können schwören, sie haben sich nicht getauft, sie sind keine Christen, sind nicht vom abgefallen und so weiter und so fort. Das kann ihnen also das Leben retten. Und da gibt's überall in dem Iran anscheinend so Untergrundkirchen. Und bei den 2 war das jetzt einfach so, die waren zufällig auch in einem arabischen Land, aber halt gerade nicht im Iran. Und haben einen Anruf gekriegt, also diese Untergrundkirche ist von der Geheimpolizei gestürmt worden, alle verhaftet worden, schaut, dass das weiterkommt. Und die haben es jetzt irgendwie nach Österreich geschafft und sind dann in Kloster Neuburg untergebracht worden und schnurstracks, also zur evangelischen Kirche, haben gesagt, bitteschön, wir sind da schon was weiß ich wie lang, und die haben sie, hat der Pfarrer erzählt, auch wirklich in der Bibel auskennt, wissen auch, was er unten mal ist, und also die sind dahinter, also das sind echte, haben gesagt, jetzt wollen wir endlich getauft werden, weil ja, und das ist eine spannende Geschichte. Also es gibt unter den unmöglichsten Bedingungen Geheimkirchen. So unmöglich, dass die sich nicht einmal taufen lassen können, damit sie im Falle des Falles überleben. Die sind anscheinend diese Geheimpolizei wirklich extrem dahinter. Und da merkst du jetzt das Gegenteil. Da merkst du jetzt die Angst. Die Idee, es muss alles gleich sein, es muss alles gleich organisiert sein und so weiter und so fort. Und das war der Kontrast. Das nebenbei bemerkt, das möchte ich jetzt auch ganz klar sagen, die Iraner, die jetzt da auftauchen, sind irrsinnige Probleme kriegen werden in Österreich, weil man ihnen nicht glauben wird, dass sie wirklich Christen werden wollen, sondern sagen, die haben sie nur taufen lassen, damit wir sie nicht abschieben können. Und das dann ein Riesentheater wird, da muss wieder der Pfarrer auflaufen und da muss dann das Außenministerium irgendeine Stellungnahme abgeben, ja, da gibt es Geheimkirchen und so weiter und so fort. Aber ich wollte euch das nur erzählen. Das Religiöse, ja, muss eines haben, große Freude am eigenen Glauben. Du kannst doch gern versuchen, den anderen zu missionieren, aber im völligen Respekt. Der Grundsatz ist immer die Freude an der eigenen Religiosität. Dann bist du offen, wie wir es in diesem Stift extrem gut erlebt haben, Abt an der Spitze, die ganzen Herren, die da sonst noch im Habit herumgelaufen sind, also im Ordensgewand herumgelaufen sind, alle freundlich, aber völlig klar römisch-katholisch. Also, verstehst? Das ist jetzt das, was bei uns immer falsch verstanden wird. Das ist das Irrwitzige. Die Leute glauben immer, dass jemand, der von seiner eigenen Religion, Konfession, überzeugt ist, der müsste jetzt schon irgendwie ein bisschen deppert sein oder der ist ein bisschen gefährlich, weil der ist wahrscheinlich fanatisch. Schmarrn, gerade die nicht. Wer in seinem Glauben drinnen ruht, welche Religion, welche Konfession auch immer, der ist wirklich offen. Da gibt es jetzt ganz, ganz tolle Beispiele dafür. Zum Beispiel gibt es da einen jüdischen Rabbiner und einen muslimischen, ich weiß jetzt nicht, das hängt immer sehr stark davon ab, also sagen wir Prediger oder so irgendwie, die hervorragende Freunde sind und viel miteinander unternehmen. Und jetzt ist das irrsinnig Spannende dran, das wirkt dann auf die jeweiligen Gemeinden zurück. Weil die zwar einfach befreundet sind. Also die sind wirklich auch natürlich bombenfest in ihrem Glauben drin. Das ist nicht mehr die Frage. Der andere gefährdet mich nicht in der Festigkeit meines Glaubens. Dann kann ich lächeln, offen sein, mir das auch anschauen, was glaubt denn ihr eigentlich, wie tut denn ihr und so weiter und so fort. Das geht. Und das war jetzt einfach ein ganz, ganz, ganz toller 1,5-Tages-Ausflug für mich in eine Atmosphäre hinein, wo ich sage, ja, genau das ist es. Und das ist für mich auch evangelischer Glaube. Also ich bin ganz klar evangelisch und das passt. Das passt so sehr, dass jeder andere auch sein kann, was er will, weil er kann mich nicht gefährden in meinem Glauben. Das wollte ich einmal mitgeben in der ganzen Geschichte. Alle Ängste, wir haben jetzt diese Oberösterreich-Wahl gehabt, wo es jetzt die Rechten wahnsinnig gewonnen haben, wo auch der Landeshauptmann gesagt hat, naja, diese Wahl, da ist überhaupt null gegangen um irgendwelche Themen des Bundeslandes, es ist einfach nur um die Flüchtlingsgeschichte gegangen. Da geht es um Angst. Und die Angst ist dann, wenn ich nicht weiß, wo ich hingehöre. Wenn ich mir über meinen Glauben nicht im Klaren bin oder gleich einmal überhaupt keinen habe, aber das kann auch sein, cooler Atheismus, ja, der, es gibt keinen Gott, das ist eine sehr intensive Religion nebenbei bemerkt, die sind wirklich viele, ja, und so, also wirklich, das ist ein Glaubenssystem, da kannst du teilweise als Pfarrer davor nur den Hut ziehen. So streng sind die ausgerichtet. Wurscht, wenn ich meinen Glauben habe, dann wird mich das andere nicht gefährden. Wenn ich selber mich überhaupt noch nicht damit beschäftigt habe, es mir eigentlich wurscht ist, dann ist der andere Glaube für mich eine Gefahr. Ja, wollte ich euch erzählen. Und ich denke mal, wenn ihr vielleicht auch jetzt sagt, wie soll das weitergehen und so weiter und so fort, sind das alles legitime politische Fragen. Da müssen Dinge gecheckt werden, da müssen Sachen gemacht werden. Klar, wenn ich mich nicht täusche, habe ich irgendwas gehört heute noch im Auto, dass auch der deutsche Bundespräsident gesagt hat, also jetzt, das wird jetzt alles Folgen haben. Also da muss sich jetzt jeder drüber im Klaren sein, das geht jetzt nicht so weiter, wie es bis jetzt gegangen ist. Klar. Politisch, vernünftig, Vernunft und überhaupt. Die andere Ebene ist die des Glaubens. Da braucht der glaubt, keine Angst haben. Gesegneten Abend, meine Lieben, uns allen.